Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ich bin Teil vom Team, Dream Team Gottes. Und du auch. Ich bin inspiriert von einem Buch, was kürzlich mir in die Hände fiel. Was heißt das? Also blöder Ausdruck, fiel mir in die Hände. Das fiel mir überhaupt nicht in die Hände. Ich habe es gekauft. Ne? So, also. Wie Träume wahr werden. Und zwar handelt das Buch von einem Team, was sich zusammengesetzt hat und eins der härtesten, oder man sagt, das härteste Radrennen der Welt überhaupt zu bestreiten. Es heißt RAM. RAM steht für Race Across America und geht tatsächlich von der einen Küste bis zur anderen Küste über 5000 Kilometer und es zählt, wie gesagt, zu den härtesten Radfahrrennen überhaupt, die es auf diesem Planeten gibt. Und die Geschichte ist die, dass so einzelne Leute, die waren zum Teil Radfahrer, zum Teil aber auch nicht, zum Teil waren sie andererartig, irgendwie sportlich unterwegs. Und insbesondere eine Dame, die hatte ihr ganzes Leben nie auf dem Fahrrad gesessen, schon gar nicht auf einem Rennrad. Und die, sie beschreiben in diesem Buch so diesen Prozess, wie das dazu kam, dass sie die Idee hatten, an einem Radrennen teilzunehmen und dann noch an dem härtesten Radrennen, das es überhaupt in der Welt gibt. Das ist natürlich schon eine ziemlich verrückte Idee, ein ziemlich verrückter Traum. Und wo sie gemerkt haben, also um so einen verrückten Traum wirklich umsetzen zu können, brauchen wir wirklich außergewöhnliche Unterstützung. Und das hat, sie beschreiben in dem Buch so ein bisschen den Prozess, wie sich so das Team zusammengesetzt hat, wie sie lange Vorbereitungszeiten hatten. Und sie brauchten natürlich ein entsprechendes Input. Und dieses Input haben sich, oder diese Begleitung, psychologische, mentale Begleitung, haben sie sich von einem deutschen Hirnforscher besorgt, nämlich vom Gerald Hüther. Das ist der, der gesagt hat, wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen. Das ist ein Zitat, was mich schon oft inspiriert hat und schon oft gekickt hat, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich genau die Beschreibung von Kirche. So ist mein Traum von Kirche. Eine Gemeinschaft von Mitgliedern, die einander einladen und ermutigen und inspirieren, über sich selbst hinauszuwachsen. Und ich lese mal so einen kleinen Absatz aus diesem Buch vor. Weil das ja so ein zentrales Thema in der Forschungsarbeit von Gerald Hüther ist, beziehungsweise er ist jetzt nicht mehr so in der unmittelbaren Forschungsarbeit an der Uni, sondern hat ein privates ein Institut aufgebaut, das heißt Institut für Potenzialentwicklung. Und deswegen haben sie sich an ihn gewandt. Und zwar, ich lese einfach mal so einen Satz aus der Einleitung von dem Buch. Heute werden Teams gebraucht, Leute, die zusammenarbeiten, anstatt sich gegenseitig überholen zu wollen. Radfahrer, gell? Mitarbeiter, die ihr Wissen und Können mit anderen teilen und auf diese Weise Leistungen hervorbringen, die kein einzelner von ihnen zu erbringen imstande ist. Also, es geht darum, Dinge hervorzubringen, die kein einzelner an sich in der Lage wäre zu tun, aber als Team gemeinsam das da über sich selbst hinauszuwachsen. Und die Sache ist die, sie galten bei diesem ganzen Rennen als die absoluten Underdogs, die keine Ahnung hatten, die waren noch nie an diesem Rennen, haben noch nie daran teilgenommen. Und die Sache ist die, durch die Art und Weise, wie sie miteinander gelernt haben, sich aufeinander einzulassen, miteinander umzugehen und diese Idee hier, sich einander einladen und inspirieren, über sich selbst hinauszuwachsen, diese Idee umzusetzen, ist es ihnen tatsächlich gelungen. Sie haben nicht nur teilgenommen an diesem Rennen, sie haben nicht nur überlebt bei diesem Rennen, sondern sie haben dieses Rennen als Team gewonnen. Und das ist schon eine faszinierende und auch inspirierende Geschichte. Und deshalb denke ich, könnt ihr schon spüren, warum mich sowas inspiriert. Weil ich denke, das ist, wie gesagt, das ist mein Traum von Kirche. Diese Art von Gemeinschaft. Das ist natürlich ein intensiver Prozess. wird auch in diesem Buch beschrieben. Das war jetzt natürlich kurzweilig für, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 1-2 Jahre, wie lange sie da zugange waren mit. Und aber Kirche ist natürlich ein lebenslanger Prozess, ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Und deswegen gibt es so ein paar Punkte, die, wo ich denke, da sind Punkte, von denen können wir uns mitnehmen lassen und inspirieren lassen, diesen Traum zu lernen. Vielleicht einfach nur mal so sagen, zu sagen, ich bin bereit, mich einzulassen und zu lernen, dass wir gemeinschaftlich ein Dreamteam werden. Das wäre ein cooler Satz, wenn du das für dich heute entscheiden kannst oder diese Entscheidung, wenn du sie schon mal getroffen hast, für dich vertiefen kannst, zu sagen kannst, ja, ich bin bereit, ich bin mit dabei zu lernen, wie wir ein solches Dreamteam werden können. Vielleicht drehst du dich gerade noch mal zu deinem Nachbarn und sagst, hey, ich bin bereit. Wir haben uns in der letzten Woche mit diesem Thema Mitgefühl beschäftigt. Mitgefühl. Mitgefühl, haben wir festgestellt, ist eigentlich eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt einander auf einer Herzensebene begegnen können. Und ich meine damit wirklich Herzensebene. Begegnungen können in unterschiedlicher Qualität stattfinden. Man kann sich anlächeln, man kann sich guten Tag sagen, man kann auch einen Witz zusammen machen und über Oberflächlichkeiten reden. Man kann sogar sachliche Themen bewegen, ohne dass man sich auf einer Herzensebene begegnet. So funktioniert aber Kirche nicht. Kirche funktioniert erst dann, wenn wir wirklich in der Lage sind, uns aufeinander so einzulassen, dass wir uns auf einer Herzensebene begegnen können. Und dafür braucht es eben Mitgefühl. Ich hänge dieses Thema unwahrscheinlich hoch. Das ist für mich wirklich eins der zentralen Themen überhaupt. Und hier steht, warum. Jesus hat gesagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So, dieser Idee von Gerald Hüther, Menschen, eine Gemeinschaft zu leben, die sich gegenseitig einlädt und inspiriert, über sich selbst hinauszuwachsen, ist eigentlich eine göttliche Idee. Jesus hat gesagt, daran werden Menschen etwas wahrnehmen können, etwas sehen können. Gott ist unsichtbar. Er ist nicht greifbar, er ist unsichtbar. Er kann nur durch Menschen sichtbar werden. Und deswegen hat Jesus das gesagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, werden Menschen erkennen können, dass ihr in einer Beziehung mit mir lebt. Jünger sein, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, Jüngerschaft heißt nichts anderes als von Jesus leben lernen. So, wir sind in einer Lernbeziehung mit Jesus, wir sind in einer Liebesbeziehung mit Jesus. Und diese Liebesbeziehung fängt an, uns zu verändern, hat etwas. Wir kommen in Berührung mit dem Wesen Gottes. Wir erkennen etwas von diesem Wesen Gottes. Dieses Wesen Gottes berührt unsere Herzen und fängt an, unsere Herzen zu öffnen. Und plötzlich sind Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Beziehungen sind möglich, die vorher nicht so möglich waren. Liebe zueinander. Nun, es ist leicht zu sagen, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Und das ist besonders gut in dem Gottesdienst, wo eine gute Stimmung ist, wo alle froh und glücklich sind. Aber wie können wir das beschreiben? Wie können wir da drin konkreter werden? Was heißt denn das? An der Liebe zueinander wird man euch erkennen. Liebe zueinander hat was mit Beziehung zu tun, hat was mit der Qualität unserer Beziehung zu tun. Und die Qualität unserer Beziehung, die kann man beschreiben. Der erste Punkt habe ich schon gesagt. Sind wir bereit oder sind wir in der Lage, uns auf einer Herzensebene einander zu begegnen? Denn da fängt die Beziehung an. Da fängt Beziehung an, sich anders zu entwickeln als andere zu Beziehungen. Die Qualität der Beziehung ist messbar daran, wie wir mit Unterschieden umgehen. Das Leben ist vielfältig. Menschen sind vielfältig. Menschen sind völlig unterschiedlich mitunter. Ja, und trotzdem sind wir miteinander unterwegs. So, die Qualität der Beziehung, die zeigt sich eigentlich darin, wie wir in der Lage sind, mit diesen Unterschiedlichkeiten umzugehen. Ich nehme ja gern meine Ehe als Beispiel, weil wir sind tatsächlich Menschen, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur in großen Teilen völlig unterschiedlich sind. Aber ich sage wirklich völlig unterschiedlich. Und so lebe ich eigentlich, was ich hier erzähle, lebe ich aus meinem Leben, okay? Erzähle ich aus meinem Leben. Das ist tagtäglich mein Trainingsfeld, sozusagen. Und erste Frage ist immer, wenn ich mit Unterschieden konfrontiert werde, wenn ich damit konfrontiert werde, dass jemand anders über eine Sache denkt, anders sie machen will als ich, wie empfinde ich das? Oh je, genau. Eieieiei. Entweder du oder ich, aber nicht beide zusammen, oder? Nee, gar kein Fall. So, die Frage ist, wie bewerte ich den Unterschied? Da fängt es nämlich an. Wie bewerte ich den Unterschied? Bewerte ich die Unterschiede als etwas, was gegeneinander in Konkurrenz, zueinander in Konkurrenz steht? Oder erlebe ich vielleicht doch den Unterschied als etwas, was mich bereichern kann? Und ich kann euch sagen, so in dem Moment immer, wenn ich mich entscheide, oder wo im Laufe unserer Ehe, wir haben jetzt übrigens in dieser Woche 15-jährigen Hochzeitstag, in der kommenden, genau. So immer dann, wenn ich mich entschieden habe, mich drauf einzulassen, manchmal auch nach einigen Reibereien und Kämpfen, mich dann drauf eingelassen habe, meiner Frau da drin zu begegnen und mich entschieden habe, ihre Unterschiedlichkeit nicht als eine Bedrohung für mich zu empfinden, sondern als eine Bereicherung zu erleben. Alles, was ich gemacht habe, ist, ich verändere die Bewertung und lasse mich noch weiter drauf ein und ich merke, es geht. Und gemeinsam kreieren wir etwas, was keiner vorher einzeln so alleine hingekriegt hätte. So, die Qualität der Beziehung zeigt sich also darin, wie wir mit Unterschieden umgehen. Und deswegen haben wir uns einander, dass wir an diesen Punkten immer wieder lernen können. Es gibt in den Sprüchen einen tollen Satz, da heißt es, Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff im Umgang mit anderen. Finde ich cool, hä? Trifft's genau, trifft den Nagel genau auf den Kopf. Genau das ist es. Aber es braucht eine Entschiedenheit, es braucht die Entscheidung und diese Bereitschaft, sich immer wieder neu darauf einzulassen. So, Qualität der Beziehung, wie gehen wir mit unseren Unterschieden um? Der nächste Punkt ist, wenn es dann mal richtig kracht und raucht, wie gehen wir denn dann damit um? Ja? Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie gehen wir mit Krisen um? Und der Punkt ist eigentlich immer wieder derselbe. Ich muss an irgendeinem Punkt mich entscheiden, will ich Recht haben oder will ich glücklich sein? Will ich Recht haben oder will ich Frieden erleben? Will ich Recht haben oder will ich Wachstum erleben? Und in dem Moment, wenn ich mich entscheide zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal mein Recht haben wollen, obwohl ich natürlich Recht habe, ist ja klar, ich lasse jetzt mal mein Recht haben los und lasse mich darauf ein. Dann ist es wieder möglich, Krisen zu entschärfen und neue Lösungen zu finden. Das ist Liebe. Liebe ist die Motivation. Es geht nicht darum, irgendwie, wie können wir uns jetzt irgendwie arrangieren, dass wir halbwegs so eine Art Waffenstillstand hinkriegen. Irgendwie muss ja das Leben funktionieren. Also lässt man sich auf eine Ebene runter, auf eine Ebene ein, wo man miteinander funktioniert, aber die Herzensgemeinschaft, die leidet, die ist gestört. Die Qualität der Beziehung zeigt sich auch darin, wie weit sind wir in der Lage, Dinge gemeinsam zu gestalten. trotz Unterschiede, trotz Krisen, trotz Konflikte. Können wir gemeinsam Ziele erreichen? Ja, und das ist für mich so ein entscheidender Punkt. Darin zeigt sich die Qualität der Beziehung, wenn Jesus sagt, daran werden Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, das ist ein riesiges Lernfeld. Und ich glaube, das ist auch ein Sinn von Kirche, ist ein Lernfeld zu schaffen. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich gerne diesen Ausdruck Raum der Gnade benutze. Das ist dieser Raum, den Gott uns geöffnet hat, in dem wir leben dürfen, in dem wir von ihm lernen dürfen. Und das Faszinierende ist, in diesem Raum gibt es keine Anklage mehr. Ich darf Fehler machen. Es gibt keine Anklage mehr für die, die in Jesus Christus sind, die wissen, dass ihr Leben mit Christus versöhnt ist und dass ihre Gerechtigkeit nicht aus sich selbst herauskommt, aus ihrem Selbst Recht haben wollen und ihre eigene Gerechtigkeit, sondern dass Christus meine Gerechtigkeit ist. Und das ist schon wieder so ein Punkt, der mich total entspannt, wo ich sage, okay, da hinein kann ich mich richtig entspannen, diesen Raum der Gnade. Und ich glaube, dass Kirche der erweiterte Raum der Gnade ist, wo wir nämlich genau das lernen, wo wir an Grenzen kommen durch unser Miteinander. Wir erleben viele tolle Sachen, wir erleben viel Freude miteinander, wir erleben, wenn wir so ein Projekt gestemmt haben, wow, das ist cool, das ist super, das hat Spaß gemacht. Und dann im nächsten Moment kommen Situationen, wo wir denken, okay, jetzt wird's eng hier. Und wir kommen an unsere eigenen Grenzen. Und der Punkt ist, wie gehen wir dann damit um? Ich bin die Tage in meiner persönlichen Bibellese, ich habe so einen Bibelleseplan, eigentlich sogar zwei, die ich so regelmäßig, um mich selbst da drin wirklich also auch zu disziplinieren, regelmäßig durch die Bibel zu lesen und nicht nur, wenn ich eine Predigt vorbereite, sondern wirklich selber für mich selber da mich nähere. Und im Zuge meiner eigenen persönlichen Bibellese bin ich über diesen Satz aus dem Matthäusevangelium gestolpert. Und der fing plötzlich an, sowas, kennst du das? Du liest so einen Satz, du hast den vielleicht schon 100 Mal gelesen, und du liest diesen Satz und auf einmal fängt das Ding in dir zu arbeiten. Und du denkst, oh, und ich kam gar nicht mehr weiter an dem Tag, ich konnte gar nicht meinen Plan erfüllen, musste ich dann später nachholen, aber ich war total drin in diesen Gedanken, die das in mir ausgelöst hat. Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Krasser Punkt. Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet. Was meint das? Ich glaube auch kaum, dass ich das ausreichend darstellen kann, was damit alles gemeint ist. Ich glaube, dass hier in der Tiefe etwas liegt, wo es sich lohnt, dass du für dich selber nochmal drüber nachdenkst. Es sind verschiedene Aspekte. Es ist der Gedanke der Umkehr. Ich komme in eine Situation, wo es für mich eng wird, kritisch wird, schwierig wird und ich merke an irgendeinem Punkt, ich muss umkehren. Ich muss umkehren in meinem Denken. Ich hatte in dieser Woche nämlich genau so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, boah Frank, wenn ich in diese Richtung weiter verrennst in deinen Gedanken, dann wird dir das nicht gut tun. Und ich habe gemerkt, boah, ich muss umkehren. Vielleicht war es auch deshalb, dass mich dieser Satz so angesprochen hat. Ich las dann verschiedene Übersetzungen darüber und fand eine tolle Übersetzung, die heißt The Passion Translation im Englischen. Kann man schlecht übersetzen, Leidenschaftsübersetzung oder keine Ahnung. Passion Translation halt. Ne? Und da heißt es dann, learn this well, unless you dramatically change the way of your thinking and become teachable and learn about heaven's kingdom with the wide eye wonder of a child. You will never be able to enter in. Also, wenn du nicht in dramatischer Weise dein Denken die Art und Weise deines Denkens veränderst und nicht belehrbar wirst und lernst, wie das Reich Gottes, wie die Regierung Gottes und dieser Raum, in dem Gott wirksam ist, funktioniert. Und zwar mit diesem offenen Auge und Ohr, Auge und Mund staunen. So dieses Staunen eines Kindes. Wow! Ein Wesen von Kindern ist, sie sind fürchterlich neugierig. Ein enormer Entdeckerdrang. Und ich glaube, das ist damit gemeint, dieser vorurteilsfreie Entdeckerdrang. Vorurteilsfreier Entdeckerdrang. Ich weiß noch, als unsere kleine Enkeltochter anfing zu laufen und sie im Supermarkt einkaufen waren und die da rumgelaufen ist durch die Regale, die hat alle möglichen Leute einfach angesprochen, hat gesagt, hallo, wie heißt du? Keine Scheu, keine Hemmung. Einfach nur, das Leben ist toll, das Leben ist wunderbar. Was kann mir Schlimmes passieren? Es ist einfach nur schön. Hallo, wer bist du denn? Wie heißt du? Unbeschwert. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit von dem, was Jesus gemeint hat. Wir müssen zurückfinden zu dieser Unbeschwertheit, zu dieser Offenheit, offen mit offenem Herzen zu staunen. Ja, wie oft geschieht es uns, dass wir in Routinen gefangen sind und so Kleinigkeiten des Alltags darüber zu staunen, das ist uns fast abgegangen. Ja, vielleicht einfach mal dich hinzusetzen, den Sonnenaufgang oder Untergang zu genießen oder einfach nur mal still zu sein und zu spüren, was du gerade spürst, was an deinen Händen spürt, die Luft spüren. Einfach nur dieses Staunen über das Leben an sich. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, umkehren. Wir sind unterwegs zum Dream Team. Im Philipperbrief schreibt Paulus, das ist meine Bitte an Gott, dass ihr eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Die Qualität der Liebe, die Qualität der Beziehung ist etwas, was wächst, was die Herausforderung braucht, was Einsicht und Verstehen braucht, aber auch einfach nur Einfühlungsvermögen braucht, zu spüren, was der andere spürt. Mitgefühl haben wir uns letzte Woche geeinigt, öffnet den Raum dafür, öffnet den Raum für Begegnung. Mitgefühl bedeutet wahrnehmen, ohne zu bewerten. Und ich weiß, das ist so schwer. Eigentlich fast unmöglich. Es braucht übernatürliche Kräfte. Nein, ist natürlich Spaß. Es braucht eine Entscheidung. Das braucht es sehr wohl. Es braucht eine klare Haltung. Ich will dir begegnen. Ich will wahrnehmen, ohne zu bewerten. Ich will wahrnehmen, ohne irgendwie was zu verändern zu wollen. Wie oft erlebst du vielleicht selbst Situationen oder du bist vielleicht selbst derjenige. Jemand erzählt dir etwas, was so ihn bewegt, vielleicht sogar ein Problem. Und während er noch redet, formulierst du schon die Antwort. Du hast dir gar nicht Zeit genommen, fertig zu Ende zuzuhören. So funktionieren eben Beziehungen nicht oder eher schwierig. Einfach da sein. Zugewandt sein, neugierig lauschen. Ich empfange dich in mir. Das ist, was ich mir immer wieder ganz bewusst sage, wenn ich mit Menschen zu tun habe, wenn ich mich bewusst darauf einlasse. Erster Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8. Euch alle schließlich fordere ich auf, euch ganz auf dieses gemeinsame Ziel auszurichten. Was ist unser Ziel? Dream Team. Okay, wir sind unterwegs zum Dream Team. Seid voller Mitgefühl. Da haben wir es wieder. Liebt einander als Glaubensgeschwister und geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Ich fordere euch dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Das ist die Ausrichtung. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Das ist eine Haltung, die ich einnehme. Also ich verstehe, ja, wir als Gemeinschaft, wir als Ehegemeinschaft. Wie viele Ehepaare haben keine Vorstellung, was ist denn eigentlich so unser Bild von einer gemeinsamen Zukunft? Wie könnte das aussehen? Wie viele Ehepaare funktionieren einfach nur miteinander? Aber so eine persönliche Vision zu haben, so ein persönliches Bild zu haben, hey, da wollen wir uns hinentwickeln. Wir wollen nicht nur den Alltag überleben und uns ab und zu mal ein paar nette Stunden und Urlaub gönnen. Vielleicht auch irgendwie die Kinder überleben. Das war gemeint, ne? Naja, wir sprechen uns. Dummer Spruch, ich weiß, aber es ist trotzdem wahr. Also was ist die Perspektive? Wir als Gemeinde, wir haben eine Perspektive, wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wollen so ein Dreamteam Gottes sein. Und dann heißt es, seid voller Mitgefühl. Liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Ich habe es vorhin schon buchstabiert, was es bedeutet, dieses Mitgefühl. Ohne das funktioniert es eben nicht. Und wenn Jesus sagt, daran werden Menschen euch erkennen, dann denke ich, ist das für uns ein Ansporn, wo wir sagen, ja, Gott, wir wollen doch, dass du sichtbar wirst für andere Menschen. Und wir sind bereit, uns darauf einzulassen. Aber es gibt Hindernisse. Und die werden in diesem Text beim Petrusbrief alle gleich mitgeliefert. Vergeltet nicht Böses mit Bösem und Beschimpfung mit Beschimpfungen. Und darum geht's. Es geht um diese typischen Knöpfe, die jeder von uns hat. Kennst du das? Kennst du die Knöpfe von deinen Freunden und von deinen Partnern? Du weißt ganz genau, wenn du da drauf drückst, dann geht der hoch wie ein HP-Männchen. Ja, kennt ihr gar nicht, gell? Funktioniert immer wieder, ne? Ist lustig. Wir haben so diese Trigger, so, ne, gell? Bös wird's nur, wenn der andere meine Knöpfe drückt. Das ist gemein, ne? Wenn ich das mache, ist das vertretbar, ne? Aber wenn der andere das macht, oder die andere, und die können das meistens genauso gut wie du, manche sogar noch besser. Das sind diese typischen Reizreaktionsmuster. Und was steckt dahinter? Da steckt nichts anderes hinter als unser Ego. Ego merkst du immer, wenn du reagierst. Reagierst mit Recht haben wollen, reagierst mit Rückzug, weil du dich gekränkt fühlst, reagierst mit, lass mir doch meine Ruhe, Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit, urteilst, bewertest. In der Stressforschung, da sagt man, und sagt ja, dass über 90% aller Krankheiten letztendlich Stress verursacht sind. Wie viel es jetzt wirklich ist, weiß ich nicht. Es ist ja auch nicht mein Ding, aber es ist immerhin schon erschreckend, ne? Wenn man so schon allein nur die Tendenz. Und die Stressforscher beschreiben ja immer so drei Reaktionsmöglichkeiten. Angriff, Flucht oder ich stelle mich einfach tot. Kommt aus dem Tierreich, ne? Sagen wir mal, Angriff, Flucht, das ist eigentlich so die typischen Reaktionsmuster von unserem Ego. Das passt. Ja, wenn Ego gereizt wird, reagiert es mit Angriff oder mit Flucht. Das ist ein großes Thema für sich und das ist etwas, was unser Leben lang beschäftigt. Jemand hat mal gesagt, vielleicht ist genau das der Grund, warum Jesus gesagt hat, wir sollen unsere Feinde lieben. Wie meinst du das? Wieso? Ich bin fest davon überzeugt, jede Begegnung mit einem anderen Menschen ist immer eine Begegnung mit mir selber. Immer. Und egal, wer was bei mir triggert, es hat mit mir zu tun. Solange ich das Problem im Außen sehe, werde ich es natürlich auch bei dem anderen versuchen zu lösen. Versuchen, ihn zu verändern, ihn zu erzeugen oder sonst was. Wenn ich aber merke, okay, diese Begegnung, diese Trigger hat was mit mir zu tun, dann kann ich gucken, Gott, was hat es mit mir zu tun? Wo ist was in mir, was erlöst werden will? Wo ist ein Gefühl in mir, eine Erfahrung in mir, die erlöst werden will? Wo ist was in mir, was freigesetzt, was verändert werden will? Und deswegen sagt Jesus, liebt eure Feinde. Weil nirgendwo wirst du stärker getriggert, als wenn du mit Menschen konfrontiert bist, die in dir nicht unbedingt wohlgesonnen sind, zumindest in einer bestimmten Angelegenheit. Ich möchte euch einladen, in diesem Ganzen auf Jesus zu schauen. Die Bibel sagt, habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Die Bibel lädt uns ein, inmitten der Herausforderung auf ihn zu schauen, denn er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn wir auf ihn schauen, sehen wir Gott. Wir sehen die Dreieinigkeit Gottes. Und es gibt kaum ein Bild, nein, es gibt überhaupt kein Bild. Es gibt ein wunderschönes Bild der Dreieinigkeit Gottes, was mich immer wieder abholt und inspiriert, wenn ich darüber nachdenke. Timothy Keller hat es gut auf den Punkt gebracht, indem er dieses formuliert. Jede der drei Personen der Trinität verherrlicht die andere. Es ist ein ewiger Tanz. Habt diese Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war. Diese Gesinnung, den anderen zu verherrlichen, den anderen zu ermutigen, den anderen zu inspirieren. Etwas ausführlicher, der gleiche Gedanke, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist verströmen sich vor Liebe und Freude und Vergebung aneinander und Verehrung, Entschuldigung, aneinander und füreinander. Jeder dient dem anderen und sie suchen ohne Ende die Herrlichkeit des anderen und sind daher unendlich glücklich. Soll ich es nochmal lesen? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist verströmen sich vor Liebe und Freude und Verehrung aneinander, füreinander. Jeder dient dem anderen. Sie suchen ohne Ende die Herrlichkeit des anderen und sind daher unendlich glücklich. Verstehen wir jetzt mehr, warum Jesus sagt, daran werden Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr diese Qualität von Beziehung lernt zu leben, lernt euch darauf einzulassen. Das ist die Gesinnung Christi. Und ich glaube, Gott spricht uns alle an heute Morgen. Das ist mein Traum von Kirche, das ist mein Traum von Gemeinde. Dafür arbeite ich, dafür kämpfe ich, dafür ringe ich, dafür stehe ich morgens auf, dafür stehe ich hier Sonntag für Sonntag. Ich habe diesen Traum und ich glaube, er ist möglich. Er ist möglich mit Menschen, die bereit sind, sich einzulassen. Er ist möglich mit Menschen, die bereit sind, dieses Denken entweder recht haben oder das einfach loszulassen. Zu sagen, okay, was kann ich lernen? Manchmal denken wir, wenn wir Gott dienen, tun wir etwas für Gott. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Punkt ist, Gott will gelebt werden. Das Wesen Gottes will gelebt werden. Und ich möchte abschließen. Ich möchte abschließen mit einem Gedanken. Jetzt muss ich gerade mal was suchen. Ja, damit schließe ich ab. Er sprach zu ihnen: Seht zu, was ihr hört und wie ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und hinzugefügt werden. Ich habe das die Tage nochmal studiert, diesen Text, und festgestellt, dass er immerhin 5-mal in 5 verschiedenen Variationen in den Evangelien steht und nicht nur einmal. Ich glaube, das will uns was sagen. Ich schließe ab mit einer kleinen Geschichte. Und zwar von einem Angler, beziehungsweise da ist ein Mann, der früh morgens aufsteht und gerne so ein bisschen spazieren geht und den Sonnenaufgang genießen will. Und er kommt da an den Fluss, am Rhein natürlich, und er sieht da den Angler. Und er beobachtet plötzlich, wie der Angler immer wieder Fische ins Wasser schmeißt, die er gefangen hat. Und dann guckt er ein bisschen genauer hin und merkt, er schmeißt große Fische ins Wasser und die kleinen Fische behält er. Und das beobachtet er so eine ganze Zeit lang. Und dann irgendwann denkt er, das ist echt komisch, ne? Also normalerweise will man doch dicke Fische fangen. Und dann geht er zu dem Angler hin und fragt ihn halt einfach, ne? Sagt, sag mal, warum machen Sie das eigentlich? Wir schmeißen immer die großen Fische, die dicken Fische wieder ins Wasser. Und da sagt er, ja, das ist ganz einfach. Meine Pfanne ist nur 15 cm. Und alle Fische, die über 15 cm sind, schmeiße ich wieder ins Wasser. Und die anderen behalte ich. Mit welchem Maß du misst, wird dir gemessen und wird zugefügt werden. Das Maß entscheidest du in deinem Herzen. So, wie groß ist deine Pfanne? Wäre es vielleicht Zeit, dir eine neue Pfanne zu besorgen? Oder deine Pfanne ein bisschen erweitern zu lassen? Daran werden Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lass uns beten. Herr Jesus, du kennst unsere Gedanken, du kennst unsere Gefühle, du kennst die Dinge, die unser Herz bewegen, gerade auch in diesen Augenblicken. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns genau begegnest an den Punkten, wie wir es brauchen. Und ich bitte dich, dass du in jedem Einzelnen, dass du uns dieses Bild vor Augen malst, dieses Bild, wie der Vater den Sohn ehrt, der Sohn den Vater ehrt. Der Heilige Geist tut nichts anderes, als Jesus zu verherrlichen und groß zu machen. Mal uns dieses Bild ganz lebendig und kraftvoll und intensiv vor Augen. Und hilf uns zu lernen, hilf uns zu verstehen. Hilf uns zu erkennen, dass die Grenzen, an die wir stoßen, genau die Lektionen sind, die uns zum nächsten Schritt hinein weiterführen. Lass uns nicht zurückweichen, sondern uns immer wieder entscheiden, uns darauf einzulassen, das Land hinter dem Horizont zu entdecken. Zu entdecken, dass deine Gnade so viel größer ist und Räume öffnet, die wir uns selbst kaum vorstellen können. Ich bete für uns als Kirche. Ich bete, Herr, mach du uns zu einem solchen Dream Team. Einem Team, das Dinge hervorbringt, aus dem Dinge entstehen, die kein Einzelner tun könnte. Mach du aus dieser Kirche ein Team von Menschen, die sich gegenseitig einladen und inspirieren, über sich selbst hinauszuwachsen und das zu feiern. Zu feiern, weil du sichtbar wirst. Deine leidenschaftliche Liebe, dein kraftvolles, intensives Leben. Deine zärtliche Zugewandtheit. Danke dafür, Gott. Und ich möchte dich zum Schluss noch einladen, wenn du hier bist und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott, die ist dir fremd. Ich möchte dich bitten, geh nicht aus diesem Augenblick heraus, ohne eine klare Entscheidung getroffen zu haben. Ohne die klare Entscheidung getroffen zu haben, zu sagen, ja Gott, ich lasse mich auf dich ein. Christ werden ist ganz einfach. Du musst eigentlich nur sagen, Gott, hier bin ich. Ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Und wenn du ganz mutig bist, dann gehst du noch einen Schritt weiter und sagst, Gott, ich will dein Kind sein. Und ich will dir folgen und mit dir leben. Vielleicht bist du genau an diesem Punkt. Dann möchte ich jetzt gerade mit dir beten. Und du kannst dich einfach innerlich für dich darin einklinken. Ich bete es dir vor und du betest es innerlich nach. Okay? Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dein Kind sein und mit dir leben, will dir nachfolgen, will dir dienen. Von ganzem Herzen. Amen. Gott segne euch.